Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven.
Und dazu begrüßt sie Anka Gräfe zu Baringdorf. Hallo, schön, dass Sie dabei sind. Mit Spannung werden die Ergebnisse der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt im September 2026 erwartet. Vor knapp 30 Jahren hat sich der Reporter Klaus Bredel für das Deutschlandradio in der Landeshauptstadt Magdeburg umgeschaut. Viele Themen, die aktuell eine Rolle spielen, waren schon im Jahr 1999 wichtig, etwa Magdeburgs wirtschaftliche Bedeutung als Messestadt in Sachsen-Anhalt. In Bredels Beitrag in der Reihe Deutschlandrundfahrt geht es auch um die erste Bundesgartenschau in Magdeburg, um Stadtplanung, um Kultur, Bildung, Gastronomie, Innovation und um die bewegte Geschichte der Stadt. Im Zweiten Weltkrieg, am 16. Januar 1945, wurde die Stadt an der Elbe bei einem Luftangriff fast völlig zerstört. Noch immer wird in der heutigen Landeshauptstadt jedes Jahr am 16. Januar mit Glockengeläut an die Schrecken des Krieges erinnert, den die Nationalsozialisten über die Welt brachten. Der Klang der Glocken mahnt zum Frieden. Der Beitrag Magdeburg, Phönix aus der Asche wurde am 16. Januar 1999 in der Reihe Deutschlandrundfahrt im Deutschlandradio erstmals gesendet.
Deutschlandradio Berlin. Deutschlandrundfahrt.
Und wir senden heute aus Magdeburg und da haben wir einen ganz, ganz alten Text für Sie.
Magdeburg ist eine Hauptstadt im Sachsenland und an dem Fluss Elbe gelegen. Derselbe Fluss entspringt in den Bergen Böhmerlands und geht schnell zu Tal in das sächsische Land und vor dieser Stadt Magdeburg hin und führt da hinab in das Meer. Diese Stadt, ein ehrbarer, ehrsamer Stuhl der Kaiser und Bischöfe, ist mit Zinnen, Vorwerken, Erkern, Türmen und Graben befestigt und bewahret und mit großstädtischen herrlichen Häusern, hübschen Gassen und weiten, schönen Kirchen gezieret und ein edles Bistum daselbst durch den großen Kaiser Karl begründet.
Also das ist ein ziemlich alter Text, das haben Sie ihm sicher angehört, der ist so ungefähr aus der Zeit, als Otto von Guericke hier lebte. Über den werden wir heute noch des Öfteren sprechen. Und Sie haben auch gehört, im Sachsenlande, hier ist natürlich das Land Sachsen-Anhalt. Die Zeiten haben sich ein bisschen geändert. 805 wurde Magdeburg erstmalig urkundlich erwähnt und hat natürlich eine sehr bewegte Geschichte hinter sich. Zweimal ist es fast völlig zerstört worden, einmal im Dreißigjährigen Krieg und einmal genau heute vor 54 Jahren, am 16. Januar 1945 im Zweiten Weltkrieg. Das ist für uns Anlass, ein bisschen über die Geschichte der Stadt zu sprechen, aber auch über die Vorstellungen, was man hier so alles machen will. Und Sie hören es an der Kulisse, der Geräuschkulisse hinter uns. Wir sind an einem Ort, der heute eingeweiht wurde, nämlich die Regionalmesse mit einer Bikermesse. Das Ganze ist sozusagen der Anfang der Buga, die hier im April, am 23. April starten soll. Und das ist ein sehr freudiges Ereignis. Man will eine Menge Innovatives in dieser Stadt machen. Die Kollegen von dem Privatsender SAW um die Ecke sorgen hier für die Programme. Vielleicht hören wir das eine oder andere sogar in unserem Programm. Also, machen Sie mit. Magdeburg live aus der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt. Messehallen der künftigen Buga, eigentlich sind es ja zwei, aber mit einer ist man heute sozusagen in die erste Messe gegangen, eine Motorradmesse. Freier von Enzberg ist der Geschäftsführer. Eigentlich viel mehr Leute passen hier gar nicht rein. Sie dürften mit diesem Auftakt sehr zufrieden sein.
Nein, wir sind mit diesem Auftakt außerordentlich zufrieden. Die Halle ist voll, der Parkplatz ist voll. Es ist ein gelungener, guter Start der Messe in Magdeburg hier.
Was haben Sie denn künftig vor? Motorrad, Messen, das ist ja nur ein Aspekt sicherlich. Welche Art von Messen sollen hier stattfinden und wem machen Sie denn damit Konkurrenz?
Es wird eine zweite Messe im Februar geben, die Landesbaumesse. Anschließend wird die Bundesgartenschau die Hallen der Messe Magdeburg nutzen für Blumenschauen. Es sind anschließend zwei Schwerpunkte geplant. Es soll ein Mix von Publikumsmessen und Fachmessen hier realisiert werden. Bei Publikumsmessen denken wir an eine Spezialisierung auf Freizeitthemen. Das passt auch gut nach Magdeburg. Beispiele sind eine Pferdeveranstaltung, eine Veranstaltung Messe für Pferdesport und eine Messe für Gebrauchtboote. Bei Fachmessen müssen sicherlich hochspezialisierte Nischenthemen gefunden werden, die hier in Magdeburg, eine Stadt der Technik, eine Stadt mit Tradition, passen und die Ausstrahlung gewinnen können mit der Zeit, auch in die drei Ballungszentren, die Magdeburg umgeben, Hannover, Leipzig, Halle und auch Berlin.
Nun ist das ein Start. Die Hallen sehen schon sehr fertig aus, aber trotzdem ist hier noch eine Baustelle. Was haben Sie noch vor? Was kommt noch dazu?
Das Messegelände ist fertig gebaut. Die Infrastruktur, das gesamte Umfeld wird jetzt im Zusammenhang mit der Buga die nächsten Monate noch fertiggestellt. Ab Anfang März wird hier auch das Umfeld fertiggestellt sein und für einen professionellen Messebetrieb alles bereitstehen.
Eckhard Stirk, Sie sind auch ein Geschäftsführer jetzt von der Firma Decon. Die sitzt nicht in Magdeburg, sondern oben im Norden in Kiel. Und Sie beschäftigen sich mit der Ausrichtung derartiger Messen eigentlich Land auf Land ab. Was hat denn eine so verhältnismäßig überschaubare Messe im Vergleich zu den ganz großen im Land überhaupt für eine Chance?
Ja, die Größe einer Messe ist immer ausschlaggebend für die Region. Man muss auch einer Region wie Magdeburg, dem Handel in Magdeburg und um Magdeburg die Chance geben, sich mal am Messeplatz zu zeigen und zu präsentieren, mal ans Volk zu kommen. Denn nicht jeder Motorradfahrer, der heute Motorrad fährt, ist 18 Jahre alt. Die liegen mittlerweile bei 35 bis 40. Und auch die Leute, die jetzt wieder als Wiedereinsteiger sozusagen bei uns auf die Messe kommen und diese Fahrzeuge ansehen, sind dafür da, dass wir sie einfach warm auffangen und hier in der Messe als dafür getan worden. Wir haben ja auch alle Marken vertreten sozusagen hier.
Herr Stirk, Sie haben große Erfahrungen mit Motorradmessen. Was unterscheidet eine solche in den neuen Bundesländern nach den Blicken von heute Vormittag? Mehr Erfahrung haben Sie ja noch nicht an diesem Messeort von Messen im alten Bundesgebiet.
Ja, im Grunde ist das alles, also eigentlich ziemlich egal, ob im neuen oder im alten Bundesland. Es gibt regionale Messen wie hier und überregionale. Die regionalen werden also überwiegend durch den ansässigen Motorradfachhandel ausgerichtet und die überregionalen mehr von der Industrie. Also man merkt es zwar, wenn man reinkommt, am Messestand ist nicht so professionell wie vielleicht auf den Industriemessen, aber es muss auch immer zum Budget passen, der Aussteller.
Wir müssen unbedingt noch über Motorräder sprechen. Hardy Schadenberg, die Biker, die jetzt hier rumlaufen und sich die zum Teil ja sehr teuren Geräte anschauen, was erwärmt deren Herz heutzutage denn eigentlich noch? Wo kriegen die noch ihr Herzklopfen? Wo ist der Trend?
Ja, ich glaube, Herzklopfen kriegt jeder Motorradfahrer, wenn er irgendwie ein Stückchen Chrom an dem Motorrad sieht. Und der Trend geht, glaube ich, in zwei verschiedenen Richtungen. Einmal zum Hightech-Motorrad, von wenig Gewicht, hohe Leistung. Und auch wieder zum klassischen Motorrad, das heißt von den 50er und 60er Jahren den Stil, das ist jetzt so ganz neu im Kommen, sage ich mal, dass da die ganzen Herzen auch von der älteren Generation sehr hoch schlägt.
Hier gibt es Motorräder, die sind fast ein fahrendes Wohnzimmer mit Stereoanlage, wenn die Fahrer da auf der Autobahn lang düsen und Stereoanlage anschalten, ist da überhaupt noch was zu hören und kann man auf den Verkehr noch achten?
Ja, ich glaube, jeder, der am Motorrad fährt, will letztendlich den Sound seiner Maschine hören. Und darauf ist er eben stolz und das ergibt ein gewisses Gefühl von Freiheit und das wollen die Leute, darauf fahren die hier total ab.
Können sich denn die Leute in Sachsen-Anhalt solche teuren Schlitten schon leisten?
Ja, Sachsen-Anhalt war eigentlich schon immer ein Land, wo sehr viel Motorrad gefahren wurde, auch zu früheren DDR-Zeiten, sage ich mal. Und diese ganzen Generationen fahren jetzt eben auch mit den neuen Maschinen gerne.
Nun haben wir ja eine, die vielleicht nicht von den Bikern gleich als Bikerin erkannt wurde, Brigitte Bardot. Die schwärmt jetzt in einem Lied für eine Harley-Davidson.
Je ne reconnais plus personne. Elle était mon destin. Je tiens bien moi à la vie qu'à mon terrible blanche.
Ich weiß ja nicht, ob Sie eines unserer wunderbaren Programmhefte beziehen. Dann haben Sie den Titel dieser Sendung möglicherweise schon gelesen. Phönix aus der Asche haben wir die Sendung heute aus Magdeburg genannt. Und das ist auch wirklich wahr. Also schon nach dem 30-jährigen Krieg ist ja diese Stadt wieder auferstanden. Aber gerade auch nach dem schrecklichen alliierten Bombardement heute vor 54 Jahren, als fast 90% der Stadt in Schutt und Asche ging. Wir wollten uns ein bisschen insgesamt über die Geschichte der Stadt informieren. Und da nannte man uns einen ganz bestimmten kundigen Menschen, Heinz Gerling heißt er. Der ist nun inzwischen auch Ehrenbürger von Magdeburg und ehrenamtlicher Beauftragter für die Denkmalspflege. Und mit dem hat sich Christel Blanke, unsere sachsen-anhaltinische Landeskorrespondentin, unterhalten, um die Stadt Magdeburg näher kennenzulernen.
Es muss eine wundervolle Stadt gewesen sein, das alte Magdeburg. Dieser Satz, den der Architekt Johannes Göderitz 1927 niederschrieb, geht sicher vielen, die heute durch die Elbestadt streifen, durch den Kopf, denn nur wenig von dem, was einmal war, ist noch zu erkennen. Magdeburg ist eine der ältesten Städte in Deutschland und wahrscheinlich die erste deutsche Stadt, deren Gründung nicht auf die Römer zurückgeht. Stadtrecht erhielt Magdeburg 965 von Kaiser Otto I. Drei Jahre später wurde Magdeburg Sitz eines Erzbischofs und damit Zentrum der Christianisierung der Slawen. Doch die Magdeburger blieben stets kritisch gegenüber der Kirchenobrigkeit. Erzbischof Burchard III. Erschlugen sie, weil er viel Geld für den Bau des Domes wollte. Erzbischof Norbert von Xanten wurde mehrfach aus der Stadt vertrieben. Begraben wurde er dennoch zunächst in Magdeburg. Die Reliquie des später vom Papst heiliggesprochenen wollten die Magdeburger aber auch nicht rausrücken, obwohl sie sich inzwischen zum Protestantismus bekannten. Es geht sogar die Sage, so der Denkmalpfleger Heinz Gerling, sie hätten den Leichnam ausgetauscht, bevor er nach Prag überführt wurde.
Weil sie immer noch die Vorstellung hatten, ein Heiliger in den Mauern bedeutet Reichtum, Seligkeit und alles sowas. Wenn es also heute gut geht, dann liegt es daran, dass der heilige Norbert vielleicht doch noch in den Mauern dieser Stadt ruht.
Eines der beeindruckendsten Gebäude in Magdeburg ist der Dom im Zentrum der Stadt. Die dreischiffige Basilika ist der Nachfolgebau des ottonischen Doms, der 1207 abbrannte.
Der damalige Bischof Albrecht von Käfernburg, der in Frankreich erzogen wurde, wollte unbedingt die Gotik hier einführen. Und dieser Dom ist dann 1520 fertig geworden mit dem letzten Stein am Nordturm. Und damit ist der Magdeburger Dom der erste gotische Dom auf deutschem Boden überhaupt.
Ausdruck für das politische und wirtschaftliche Erstarken des Bürgertums war im Mittelalter das sogenannte Magdeburger Recht, das schon im 12. Jahrhundert vor allem für Städte in Osteuropa übernommen wurde. In Magdeburg arbeitete ein Schöffenstuhl als Einspruchsinstanz für alle Städte mit Magdeburger Recht, bis 1631 die Stadt im Dreißigjährigen Krieg zerstört wurde. Die Treue zum Protestantismus gegen den Willen des Kaisers kostete Magdeburg 20.000 seiner 25.000 Einwohner. Zu dieser Zeit war der Physiker Otto von Guericke Bürgermeister der Stadt, der hier die Luftpumpe erfand und das Vakuum entdeckte. Ein halbes Jahrhundert später wurde ein anderer, noch heute bekannter Sohn der Stadt geboren, Georg Philipp Telemann. Im 19. Jahrhundert ging es wieder aufwärts. Magdeburg wurde Industriestadt. Hier entstanden die ersten Werften und das erste Werk für Dampflokomobile. Durch den Zuzug von Arbeitern wurden vor allem zu Beginn des 20. Jahrhunderts Wohnungen gebraucht. Genossenschaften entstanden. Der Architekt Bruno Taut kam nach Magdeburg und wurde Stadtbaurat. In seiner Amtszeit entstanden große Siedlungsprojekte wie die Hermann-Beims-Siedlung und die Gartenstadtkolonie Reform. Taut und andere Architekten bauten moderne, an Funktionalität und Sachlichkeit orientierte Häuser. Auffällig waren die oft farbigen Anstriche der Gebäude. Ein Kritiker bezeichnete sie als Blutsymphonien.
Naja, das war nur seine Schwäche, das Farbige, wobei heute noch gar nicht entschieden ist, ob das nicht Karl Kreil war, sein Mitarbeiter, der diese Farbigkeit vertreten hat. Und das extrem Farbige, auch das Rathaus war rot-grün bemalt, das hat natürlich nicht allen gefallen. Und es war vielleicht so ein Zeitgeschmack, der sich dann wieder überholt hat. Und das ist ja doch eine Erscheinung, die auch heute noch woanders und bei uns zu sehen ist.
Heute lässt sich die einstige Farbenpracht nur noch an wenigen Häusern erkennen. An den meisten blättert der Putz ab. Die Gebäude sind stark renovierungsbedürftig. Nach den Bombenabwürfen am 16. Januar 1945 musste Magdeburg vor allem die Innenstadt wieder aufbauen. Von den barocken Prachtbauten am Einkaufsboulevard, dem Breiten Weg, stand fast keiner mehr.
In Magdeburg hatte man zu Beginn gute Ideen und unser Stadtplanungsamt damals hat gute Entwürfe gehabt. Aber je mehr die Zeit fortschritt, gab es in Berlin dann die Bauakademie, die also Richtlinien für das neue Bauen erließ. Und die Städte, die mussten sich dann also nach den Berliner Ansichten richten.
Gebaut wurde dann vieles im sogenannten stalinistischen Zuckerbäckerstil. Hohe Gebäude mit Balustraden und Pylonen in der Dachzone, die trotz ihrer Großzügigkeit die Liebe zum Detail erkennen lassen, so Heinz Gerling. Die Häuser, so der Denkmalpflege, haben heute in Magdeburg keinen schlechten Ruf.
Wenn man mal die Qualität der Wohnungen sieht, dann muss man feststellen, dass sie also wesentlich höher war als das, was später kam. Es wurde noch gemauert, man konnte noch Architektur machen. Und vor allen Dingen wurde die Fernheizung das erste Mal bis in die Innenstadt reingenommen. Man hat großzügige Wohnungen, man hatte keine Normativen, denn später, zum Beispiel in Olfenstedt, da wurde also genau ausgerechnet, wie viel Quadratmeter ein Bewohner haben durfte.
Erhalten blieben in der Innenstadt vor allem das Kloster unserer lieben Frauen von 1015, das älteste Gebäude in Magdeburg, sowie der Dom und die Barockgebäude rund um den Domplatz, in denen heute die Landesregierung untergebracht ist. Vom Breiten Weg aus hat man zurzeit einen freien Blick auf den Platz, nachdem vor ein paar Wochen ein Plattenbau gesprengt wurde. Viele Magdeburger möchten, dass das auch so bleibt und die Planungen für den Lückenschluss mit dem Gebäude einer Bank und einem Hundertwasserhaus in den Schubladen verschwinden. Heinz Gerling ist anderer Ansicht.
Ein Platz muss also gefasst sein durch Bauten und kann nicht ins Uferlose bis auf die andere Seite des Breiten Weges reingehen. Das ist also kein Städtebau. Und aus dem Grunde muss also der Domplatz dort wieder gestaltet werden, um städtebauliche Räume zu schaffen.
Tja, der Alltag, das ist so eine Sache. Wenn man eine Stadt umbaut, in Berlin sehen wir das gerade, für Feiertage ist das alles ganz fantastisch. Und kommt es auch im Alltag an? Das ist ja eine entscheidende Frage. Bei Magdeburg könnte man ähnlich fragen, denn wer lange nicht hier war, wird sehr, sehr erstaunt sein, was sich in der Innenstadt getan hat. Die vielen riesigen Freiflächen, die es da gab, die gibt es eigentlich schon fast gar nicht mehr. Und nun weiß man nicht, kommt all dieses zum Teil ja wirklich sehr großzügig Angelegte dann auch im Alltag an. Das soll uns doch mal beantworten der Leiter des Stadtplanungsamtes, Dr. Eckhard Peters. Ich grüße Sie. Baut man hier in Magdeburg für den Alltag oder für den Sonntag?
Ich denke, Magdeburg blüht wieder auf. Die Stadt wird aufgebaut und sie ist, wird ja tagtäglich genutzt. Und hier ist so viel in Bewegung in den letzten 10 Jahren. Ich denke, es ist nicht nur für den Besucher, wie hier in Ostelbien, wo die Bura ja stattfinden wird, sondern auch die Magdeburger nehmen die Stadt an, sie nehmen die Elbe an und sie fühlen sich in der Stadt wohl. Es ist eine ganz erfreuliche Entwicklung aus meiner Sicht.
Es ist eine richtige Metropole geworden. Sie ist ja Kraft ihres Amtes, Landeshauptstadt, eine Metropole, aber das muss ja auch städtebaulich untermauert werden. Welche Philosophie steckt in der Art und Weise, wie im Moment in der Innenstadt gebaut wurde? Ist das das große Geld, das hier vorhanden ist, oder mehr?
Nein, ich denke, im Gegensatz zu vielen anderen Städten werden wir uns stärker in der Mitte entwickeln können. Die Stadt war durch den Zweiten Weltkrieg so katastrophal zerstört und wir haben noch sehr viele große Freiräume. Und diese Freiräume werden zurzeit verdichtet, nachverdichtet. Es kommen neue Funktionen in die Stadtmitte hinein. Und wir haben nicht das Problem, grüne Wiese wie andere Städte, wo weit außerhalb der Stadt die Einkaufsmöglichkeiten geschaffen worden sind, wo die Leute hinfahren. Hunderttausende von Menschen fahren zurzeit in die Innenstadt, um die drei großen Center, die wir haben, in der Innenstadt zu besuchen. Und die beleben die Stadt in einem Maße. So etwas hat es in Magdeburg bisher noch nicht gegeben. Also aus meiner Sicht eine Entwicklung, die ganz erfreulich ist. Und ich hoffe, dass noch weitere Funktionen in die Stadt kommen, um noch mehr Urbanität zu erreichen.
Das kann ich nur bestätigen. Außerdem sind die zum Teil sehr, sehr pfiffig gebaut. Und es macht Spaß zu laufen. Die alten Straßenzüge oder zumindest Straßenzüge sind wiederhergestellt worden. Wenn Sie jetzt über die Philosophie dieses Umbaus etwas sagen sollten, was steckt denn eigentlich für ein Gedanke dahinter? So kann ja letztlich nicht die ganze Stadt aussehen. Wenn man weiter in die Außenbezirke kommt, muss es ein bisschen anders werden. Alte Bausubstanz ist in einem ziemlich schrecklichen Zustand, ist aber auch schon sehr viel saniert worden. Wie soll das weitergehen?
Ja, ich denke, wir haben über 4000 Baudenkmale, Kulturdenkmale in der Landeshauptstadt Magdeburg. Die werden wirklich ganz viele behutsam saniert und das ist erfreulich, dass ein Teil der Wohnquartiere im Zweiten Weltkrieg nicht zerstört worden sind, wie Stadtfeld und so weiter. Das entwickelt sich ganz positiv. Ansonsten bin ich der Meinung, auch angesichts des Domes, wir sollen in dem Stil unserer heutigen Zeit bauen. Moderne Architektur. Und da kann man sagen, in den letzten 10 Jahren hat sich auch die Stilrichtung schon wieder ein bisschen geändert. Die schnellen Gebäude, die ein bisschen aus Trapezblech gebaut waren, um die schnelle Mark zu machen, diese Philosophie ist vorbei. Wir werden jetzt in eine Phase kommen, wo man schrittweise zu mehr Qualität kommt. Die schnelle Mark wird nicht mehr gemacht.
Herr Dr. Peters, man hat mir in Magdeburg erzählt, dass die Magdeburger ein fast liebevolles Verhältnis zu ihren Freiflächen haben. Also es gab ja sehr viele davon, von Stadt konnte man hier und da gar nicht reden. Jetzt wird ein Haus auf eine Freifläche gestellt und alle sagt, ach, lass doch da das Grün weiter wachsen. Ist das ein Problem für Sie?
Ja, Sie müssen wissen, Magdeburg ist 1954 im starken Maße beginnend wieder aufgebaut worden. Jeder Magdeburger hat mitgeholfen, jeder Magdeburger hat den Bauschutt beiseite geräumt und es sind dann Freiflächen entstanden, die begrünt worden sind. Und so ist natürlich für jeden, wenn ich jetzt also eine solche Freifläche bebaue, das ganz spürbar, was in den letzten 40 Jahren passiert ist. Dieses Aufräumen der Stadt, den Bauschutt wegbringen. Man hat ja nur eine Wohnung bekommen, wenn man auch Aufbaustunden geleistet hatte. Und jetzt kommt die neue Zeit und baut diese Baulücken zu. Das gibt manchmal heftige Diskussionen. Soll man das Grün erhalten oder soll man die Stadt weiter verdichten?
Trotzdem ist Magdeburg nach wie vor eine grüne Stadt und nun kommt auch noch die Buga hinzu. Also Grünflächen vermisst man in Magdeburg nicht.
Nein, überhaupt nicht. Das ist die Gunst der Lage, genauso wie Hamburg, genauso wie Dresden oder Bremen, liegt Magdeburg an der Elbe und das ist eine Riesengunst. Wir haben auf der einen Seite die Bebauung und auf der anderen Seite die Freizeiteinrichtungen, die Grünflächen.
Ich habe noch einen wichtigen Punkt, ganz schnell zum Schluss. Bruno Taut hatte hier ja mal ein Amt. So viele Häuser hat er hier nicht gebaut, aber inspiriert er die Architektur der heutigen Zeit noch ein wenig?
Ich denke, wir arbeiten heute noch im Sinne von Bruno Taut. Er hat ein Freiflächenkonzept entwickelt und das hat nach wie vor Gültigkeit. Er hat die Elbe, die Eigenart, die Besonderheit der Elbe immer wieder betont und wir wollen es versuchen auch zu machen. Das ist das Naherholungsgebiet, der Erholungsschwerpunkt für die Magdeburger. Und wir müssen noch ein bisschen an die Elbe mit der Wohnbebauung auch heranrücken, um möglichst vielen diesen Bereich zugänglich zu machen. Wir haben zu wenig Cafés, zu wenig Gaststätten an der Elbe. Aber das wird auch noch kommen.
Ich bedanke mich für das Gespräch. Dr. Eckart Peters war das, der Leiter des Stadtplanungsamtes. Wir sind heute in Magdeburg. Das ist ja bekanntlich eine Landeshauptstadt, und zwar von Sachsen-Anhalt. Hier wird mit einer Biker-Messe eine Messehalle eröffnet, mit der sozusagen schon mal das erste Symbol für die künftige Buga hier installiert wird. Und hier treffen wir auch den Ministerpräsidenten. Guten Tag, Reinhard Höppner.
Guten Tag.
Jetzt ist das der Moment des Coming-Outs. Nehmen Sie auch hin und wieder mal die Lederjacke, steigen auf die Maschine und düsen mit Tempo so und so viel über die Autobahn?
Ich habe das ja vor Jahren in meiner Jugendzeit, muss ich fast sagen, gerne gemacht. Ich bin mit dem Motorrad in Rumänien gewesen und also wirklich auch Strecken gefahren. Jetzt schon lange nicht mehr. Neulich kam ein Freund mit zu eurem Bike und da habe ich es wieder mal probiert, allerdings nur eine kleine Runde.
Und die Augen leuchten dabei, ne? Das muss man auch noch erzählen. Herr Höppner, Magdeburg und Sachsen-Anhalt, wer beflügelt wen? Strahlt die Stadt, die ja nun wirklich toll, kolossal wächst, mehr auf das Land aus oder das Land in die Stadt hinein?
Das ist, glaube ich, ein Geben und Nehmen. Wenn ich mal an die Buga denke, da ist ja jetzt ein wunderschönes Gelände entstanden, übrigens fast symbolisch, das war nämlich der Trümmerhaufen Magdeburgs. Da lagen mal 7 Kirchen begraben, gewissermaßen mit den Reststeinen. Wird jetzt zu einer blühenden Landschaft und da hat das Land natürlich eine Menge dazu beigetragen. Ohne die erheblichen Fördermittel wäre das überhaupt nicht möglich gewesen. Auch noch ein bisschen bei der Planung mitgemacht, beispielsweise darauf geachtet, dass auch dauerhaft nachher nutzbar ist, das, was jetzt hier entsteht. Die Stadt hat also eine Menge vom Land gehabt und wir merken natürlich jetzt auch, mit dieser Buga, mit dieser Stadt Magdeburg, die ja unter den ersten beherbergt und eine lange Geschichte hat, bekommt auch dieses Land Sachsen-Anhalt ein Stück mehr Profil und insofern haben wir beide was davon.
Man spricht ja von einem teuren Kind. Die Buga kostet sicher nicht nur 2,80 Mark. Wenn man das jetzt im Zusammenhang mit Aufbau Ost bespricht, und da gibt es gerade auch von Ihrem Kollegen Herrn Eichel in Hessen das Gefühl, doch ungerecht behandelt zu werden beim Länderfinanzausgleich. Glauben Sie, dass die Beschwerden aus Hessen, aber auch aus anderen Ländern, den sogenannten Geberländern, dass die halbwegs berechtigt sind oder kann man das so nicht regeln?
Ich bin zunächst sicher, dass das, was wir hier investiert haben, wirklich gut investiertes Geld war in Projekte, die auch lange leben. Andererseits auch mal auf die Entwicklung hier im Osten aufmerksam machen. Das ist immer noch nötig, denn viele haben noch gar nicht gemerkt, was hier für Schätze liegen. Wir müssen die Menschen einfach herlocken, damit sie das entdecken. Das heißt, eine Tourismusförderung dann auch langwirkend, die sehr sinnvoll ist. Das Zweite, ich glaube, dass die reichen Länder, die jetzt klagen gegen diesen Länderfinanzausgleich, im Grunde genommen doch wissen, und von Hans Eichel weiß ich das auch, dass dieser Aufbau Ost weitergehen muss. Ich glaube, deren Problem ist im Moment, also jedenfalls von Hans Eichel weiß ich es definitiv nicht, das Problem, wie viel geht in den Osten, sondern sind die Lasten, die in den Osten gehen müssen, unter den Westländern gerecht verteilt? Das ist die Frage. Bei Bayern und Baden-Württemberg hört sich das ein bisschen anders an. Ich sag bloß mal, wir kommen nur gemeinsam voran. Also ein Armenhaus aus Deutschland kann sich Deutschland nicht leisten. Und wenn ich mir vorstelle, die Hauptstadt wird nun wirklich Berlin mit Regierungssitz, mit allem, was dazugehört. Und rundherum um diese Hauptstadt befinden sich die ärmsten Regionen Deutschlands. Dann wird das nicht stabil sein. Und dann wird ja alle Welt gucken, warum die Deutschen so dumm sind und so unfähig sind, da einen einigermaßen vernünftigen Ausgleich hinzukriegen. Die Blamage sollten wir uns nicht leisten.
Herr Höppner, Sie kriegen da Besuch von Ihren anderen Ministerpräsidentenkollegen. Und wenn ich jetzt mal zum Beispiel den bayerischen Ministerpräsidenten erwähne, war der schon mal hier und hat gesagt, mein Gott, Herr Höppner, was in Magdeburg passiert, das ist ja kolossal. Man hört Sie immer im Fernsehen sagen, das sei ein Fass ohne Boden. Das ist ja einfach nicht mehr wahr. Kriegen die anderen mit, was hier eigentlich alles passiert?
Ich habe versucht, alle meine Amtskollegen nach Sachsen-Anhalt einzuladen. Viele sind übrigens gekommen, erfreulicherweise. Herr Stoiber ist bis auf... Nein, Herr Stoiber ist, glaube ich, überhaupt noch nicht hier gewesen. Bestenfalls mal zu irgendeiner Konferenz, das weiß ich nicht. Ich glaube, das ist einer der wesentlichen Punkte. Wenn man mal wahrnimmt, was hier wirklich passiert und wie das hier vorangeht, dann merkt man erstmal, dass wir das Geld wirklich gut anlegen. Und das Zweite... Man merkt, es geht voran und wenn man sich die Statistik anguckt, merkt man auch, es muss noch 10 Jahre so vorangehen. Und ich denke, die Anstrengung kann man schaffen.
Ich habe gestern Abend in Magdeburg in einem türkischen Restaurant gegessen, das auch noch sehr witzigerweise Planet Istanbul heißt. Und dort habe ich ein Gespräch geführt und die Frau, die dort beschäftigt ist, hat mir gesagt, naja, sie merkt nicht so viel von Ausländerfeindlichkeit, das gibt es schon und so weiter. Wenn Sie jetzt an die Umfrage der CDU denken, was die doppelte Staatsbürgerschaft betrifft, werden da möglicherweise in Sachsen-Anhalt die falschen Gefühle mobilisiert, wie manche Leute glauben? Oder kommt dadurch vielleicht eine ganz fruchtbare Diskussion über die ganze Problematik zustande?
Ich bin sicher, da werden die falschen Gefühle mobilisiert und ich halte das in Sachsen-Anhalt noch für besonders gefährlich. Wir haben ja bei den letzten Landtagswahlen ein erschreckendes Ergebnis gehabt. Wir hatten 13% DVU-Wähler. Das haben wir Gott sei Dank durch Aufklärung über die DVU wieder hingekriegt. Für die Bundestagswahlen waren es nur noch 3,2%, die DVU gewählt haben. Das heißt, die waren wieder unter der 5%-Hürde. Aber ich sehe jetzt schon, wenn die Unterschriftenkampagne der CDU kommt, wird die DVU mit fliegenden Fahnen auf diese Unterschriftenaktion aufspringen. Und das wird geradezu zu einer Sammlungsbewegung von Rechtsextremismus. Und das sieht dann auch noch seriös aus, weil eine seriöse Partei wie die CDU das in Gang gesetzt hat. Und folgedessen wird sich an dem rechten Rand alles verwischen. Ich halte das politisch für außerordentlich katastrophal. Unbeschadet einer Diskussion, die man darüber führen kann, wie man am besten Ausländer integriert. Die Diskussion finde ich sinnvoll. Sie aber so mit einer Unterschriftenkampagne aus dem Bauch herauszuführen, das mobilisiert genau die Falschen und wir werden mit aller Deutlichkeit dagegen vorgehen.
Könnte es sein, Herr Höppner, dass Sie zur Eröffnung der Buga im April den bayerischen Ministerpräsidenten persönlich einladen?
Ich könnte es ja mal probieren. Würde es gerne tun. Ich bin jedenfalls sicher, da kommt auch der Bundespräsident, ein Ministerpräsident, zumal einer aus Bayern wäre hier gut aufgehoben.
Ich bedanke mich für das Gespräch.
Das war eine andere Welt.
Ja, es lässt sich nicht leugnen, wir sind auf einer Bikermesse und die ist in den neuen Messehallen des künftigen Guga-Geländes. Heute ist nicht nur diese Bikermesse hier eröffnet worden, sondern natürlich auch die Messehalle bei dieser Gelegenheit. Die zweite wird sicherlich bei der nächsten Messe mit dazukommen. Aber es wäre natürlich nun völlig falsch zu denken, dass nur kulturvolles Motorradfahren die Kulturszene der Stadt Magdeburg beschreiben könnte. Nein, ganz im Gegenteil, da gibt es wie in jeder großen Stadt mit über 200.000 Einwohnern eine Menge und auch Staatstragendes. Wir wollen mal vielleicht ein paar andere Beispiele nennen, obwohl mit dem Puppentheater, Herr Kempchen, Sie sind der Intendant, Michael Kempchen, bin ich mir gar nicht so sicher, ob ich nicht auch staatstragend sagen müsste, denn überall, wo Sie erwähnt werden, wird gleichzeitig dazu geschrieben, das Größte im Lande.
Nein, ich will vielleicht darauf hinweisen, dass das Puppentheater Magdeburg eines der wenigen Puppentheater ist. In Ostdeutschland, in einzelnen Kommunen gibt es davon noch einige, dass ein etabliertes Ensemble-Puppentheater ist. Das heißt, wir haben es hier mit einer originären Kunstform zu tun, einer Entwicklungsstufe des Puppenspiels, das deutschlandweit noch nicht greift. Nämlich Ensemble-Puppentheater, Sie haben vielleicht der Hintergrund gewesen, analog dem Stadttheaterprinzip aufgebaut, mit einem festen Ensemble, festes Haus, eigener Technik, eigenen Werkstätten. Dieses hat dazu geführt, dass das Magdeburger Puppentheater unter anderem auch Mitglied des Deutschen Bühnenvereins werden durfte. Und damit ist eine Anerkennung dieser Kunstform erfolgt. Das heißt auch, dass die Puppenspieler gleichgestellt sind, ihren Schauspielkollegen, Kollegen aus dem Musiktheater mit all den sozialen Sicherungen. Und diese sozialen Sicherungen wiederum machen es möglich, dass wir uns intensiv im künstlerischen Bereich auf die Entwicklung des Genres Puppentheater konzentrieren können. Also das heißt nicht nur das traditionelle Handpuppenspiel oder das traditionelle Marionettentheater, sondern Puppentheater hin zu einer synergetischen Kunstform. Das heißt, das Zusammenspiel mit den anderen Kunstformen auch. Schauspiel, Pantomime, Musik. Und das macht, glaube ich, Puppentheater hier in Magdeburg auch so interessant. Und es stimmt schon, das Magdeburger Puppentheater ist in der Zwischenzeit eines der leistungsfähigsten in Deutschland.
Dann wollen wir uns ein Bild machen, wie das so bei Ihnen aussieht. Welche Art von Puppen lassen Sie tanzen? Welche Art von Stücke spielen Sie? Erzählen Sie uns doch ein bisschen was darüber.
Also das Repertoire ist sehr umfangreich. Wir haben jederzeit ungefähr 17 laufende Inszenierungen im Repertoire. Die Bandbreite ist sehr vielfältig. Da ist natürlich bei das klassische Märchenspiel von Grimm, aber auch genauso Gegenwartsautoren, Pavel Kuhut zum Beispiel ist im Repertoire, oder auch die Klassiker, ich will hier nur zum Beispiel Shakespeare nennen. Puppenformen arbeiten wir wirklich mit allem, von der Marionette, Handpuppe, aber auch das Materialtheater ist unser Anliegen. Das heißt also auf jeden Fall der Umgang mit dem Material, Material beleben, die Liebe zum Material über die Bühne bringen in all seinen Facetten.
Jetzt konfrontiere ich Sie mal mit einem möglicherweise ganz dummen Vorurteil. Puppentheater gleich Kindertheater.
Ja, das ist genauso ein Vorurteil wie in den Medien. Jede Überschrift zum Puppentheater meistens irgendwo lautet, die Puppen tanzen. Ich habe darauf hingewiesen auf die Entwicklung des Puppentheaters auch hier in Magdeburg. Und diese Entwicklung als synergetische Kunstform macht es geradezu für Erwachsene interessant. Wir haben in den letzten Jahren unser Erwachsenenpublikum um ca. 40% steigern können. Wir haben jährlich ungefähr 50.000 Besucher. Dabei enthalten sind auch vielfältige Gastspiele, national und international. Bei den 50.000 Besuchern haben wir im Schnitt 15.000 bis 18.000 erwachsene Besucher. Auch in reinen Erwachsenenvorstellungen. Das heißt, wir haben auch einen direkten Abendspielplan. Wir nennen es Abendtheater für Erwachsene. Und da sind wir inzwischen also in Magdeburg schon ein guter Anlaufpunkt.
Ich würde gerne noch ein zweites Beispiel vorstellen. Hier gibt es nämlich in Magdeburg eine alte Feuerwache. Da standen richtig mal die Feuerwehren drin. Und da ist jetzt ein Kulturzentrum. Lorenz Wühler, Sie stammen von diesem. Also Feuerwache, das ist klar. Gleichzeitig heißt es auch PAK. Was heißt denn das?
Ja, PAK heißt Podium aller kleinen Künste. Wir haben uns in der Wende gegründet, 1989, als Musiker, Techniker und Kunstinteressierte. Und haben gesagt, wir wollen jetzt unsere Kunst darbringen, wie wir das wollen. Also unser künstlerisches Engagement. Also wir sind Kleinkünstler, Jatzer. Und da haben wir im Ex Libris angefangen. Das ist ein kleiner Club im Herzen der Landeshauptstadt unter der ehemaligen Bibliothek. Die ist ja jetzt vor kurzem umgezogen. Dort machen wir Jazzveranstaltungen, Programmkino, aber auch Tanzveranstaltungen, weil der Verein muss ja auch von Sachen leben. Und wir haben jetzt seit 2 Jahren die Feuerwache, das ist eine ehemalige Feuerwache, wie der Name schon sagt. Und unten im Saal, wo die Feuerwehren standen, wird jetzt seit 2 Jahren Kunst und Kultur geboten. Das geht von monatlichen Ausstellungen über Theaterveranstaltungen. Im Sommer haben wir dann auch auf unserem Hof Sommertheater und Jazzveranstaltungen, also den Sommerjazz. Ja, und das in vielfältigster Form halt.
Wir haben ja im Rahmen unserer Deutschlandrundfahrt schon an diversen Schauplätzen ähnliche Einrichtungen kennengelernt. Und überall klagen die jeweiligen Betreiber, die Leute, die dort ehrenamtlich oder hauptamtlich tätig sind, dass kaum macht man mal über 22 Uhr auch nur einen leisen Ton, schon beschweren sich 3 Nachbarn. Ist das bei Ihnen auch so?
Ja, das ist in Magdeburg ein ganz großes Problem. Gerade als Landeshauptstadt in Sachsen-Anhalt ist um 1 Schluss. In der Woche und um 2 ist auch Schluss, weil wir eine Sperrzeit haben. Also das gibt es in anderen Ländern, sage ich mal, wie Berlin oder Sachsen, ist das ein unbekanntes Wort. Oder ich selber bin aus Erfurt, da würden die Leute lachen. Also wenn man in Magdeburg nach 1 weggehen will, dann ist das Fehlanzeige. Das ist aber eine Sache, die beim Land liegt. Also die Stadt steht an sich auch hinter uns. Wir haben da schon Petitionen, Eingaben geschrieben, aber ich weiß nicht, ob sich das Land da erweichen lässt.
Herr Wühler, Sie machen Musik mit anderen zusammen. Was ist das für Musik?
Also die Musik-Comedy-Gruppe Rendezvous Nummer 5, uns gibt es jetzt mittlerweile 10 Jahre. Wir treten in Präsenz 20 Anzügen auf.
Erklären Sie, was das war.
Das ist ein Stoff, der wurde zum 20. Jahrestag der DDR entwickelt. Er hat hervorragende Trageeigenschaften. Er ist sehr kratzig, sehr knittrig. Es geht weder Wasser rein noch raus, wenn man schwitzt. Dazu wunderbar schön grelle Binder. Und unsere Musik ist Satzgesang, so im Stile Manhattan Transfer, Komödien Harmonist, also in Comedy, alte Schlager, aber auch Jazzstandards, dann ganz bunt gemischt und eigene Titel.
Ich bedanke mich, Sie müssen es nicht weiter erklären, denn wir hören uns garantiert was an. Stellen Sie sich vor, Lorenz Wühler in Präsenz 20 Anzug und dann diese Musik. Wuva, wuva. Wuva, wuva. Wuva,
wuva. Wuva, wuva. In Birmingham, I meet the South. In Alabama's an old place where people go to dance the night away. They'll ride all walk for miles to get jive. That southern style's a slow jive that makes you want to dance the break of day. It's a junction where the town folk meet at each function, and the tux they raid you.
Come on, boys.
Ooh-va, ooh-va.
Sabo bode da do bode da do ba. Sabo bodo ri lo ri lo ri lo ba. Sabo bode da do bode da do ba.
Tuxedo Junction.
They'll drive. Hall walk for miles to get jive.
Ja, die Gruppe Rendezvous aus Magdeburg. Und bleiben Sie mal dran, nach 16 Uhr, nach den Nachrichten, geht es natürlich weiter. Hier aus der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt, Magdeburg.
Thank you.
Magdeburg die Mägdeburg. Und man hat auch früher den Namen Magdeburg lateinisiert und als Parthenopolis übersetzt, also die Stadt der Jungfrauen. Magdeburg ist also auch sprachlich anders zu verstehen. Magad ist die Honigheide, also von der alten germanischen Zeit her. Und die Magdeburg, die Mägde, sind im Sinne der damaligen Zeit Baumelfen. Und deswegen ist das Wappen ja auch so, die Burg, und oben steht eine Jungfrau. Die hat einen Kranz in der Hand. Und das Entscheidende gegenüber Hamburg, wo die Tore zu sind, dass die Magdeburger Tore weit offen stehen und die Jungfrau praktisch die Gäste anlockt und sagt, hier, diese Stadt ist offen für euch.
Ja, das ist auch eine Erklärung der geschichtlichen Hintergründe des Wortes Magdeburg von Heinz Gerling, den Sie ja schon kennen. Der ist Ehrenbürger der Stadt und ehrenamtlicher Beauftragter für die Denkmalspflege. Und die Tore stehen hier in der Tat offen, nämlich von der Balkermesse, mit der die neuen Messehallen eingeweiht wurden, die nun wieder auf dem künftigen Buga-Gelände stehen. Hier bahnen sich also verschiedene Dinge an. Und Balkermesse, da müssen wir natürlich mit einer zünftigen, entsprechenden Musik anfangen. Eine der zahlreichen Hymnen dieser Zunft.
Deutschlandrundfahrt kommt heute aus Magdeburg. Also in der Tat, Magdeburg ist ein Phönix aus der Asche, wie wir behauptet haben. Denn heute vor 54 Jahren ging die Stadt am Ende des Zweiten Weltkriegs in Schutt und Asche, eigentlich noch so spät. Mai war der Krieg dann zu Ende, dass das wirklich ein unnötiges Opfer gewesen ist. Aber gleichzeitig ist jetzt auch mit dem heutigen Tag zum Beispiel hier schon wieder mal ein Teil des neuen Magdeburgs eröffnet worden, nämlich die Messehalle mit einer Balkermesse, wie wir jetzt schon mehrfach erwähnt haben. Und nun steht der Oberbürgermeister neben uns. Guten Tag, Dr. Willi Polte.
Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich grüße Sie herzlich aus der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalt.
Schöner Werbespruch. Wissen die Leute eigentlich in unserer Nation, was Magdeburg für eine tolle Stadt geworden ist, oder haben sie da noch ein bisschen Imageprobleme?
Ich denke, da ist noch viel zu tun. Die wir hier in den neuen Bundesländern leben, wir haben insgesamt ein Informationsdefizit festgestellt bei den Altbundesbürgern, wie auch umgekehrt. Aber ich glaube, der Informationsverlust oder der Defizit, was in 40 Jahren sich ergeben hat, das ist noch längst nicht überwunden. Und ich meine, hier mit der Bundesgartenschau, die in diesem Jahr in unserer Stadt stattfindet, haben wir Gelegenheit, viele Gäste in die Stadt zu bekommen, aus den neuen, aber vor allen Dingen auch aus den alten Bundesländern, um dann nach dem Grundsatz, es ist besser einmal zu sehen, als zehnmal zu hören, unsere Stadt allumfassend vorzustellen.
Also von der Geräuschkulisse her kann man jetzt wirklich sagen, wir sind auf einer Balkermesse, denn alle paar Stunden werden hier Vorführungen gemacht, bei denen man lernen kann, wie man innerhalb von 10 Sekunden die Reifen kaputt machen kann. Herr Polte, Magdeburg als innovative Stadt, Sie werben ja mit dem Spruch,
Stadt mit Zugkraft nach Otto von Guericke. Was muss hier noch geschehen, damit auch anderswo bekannt wird, Magdeburg macht enorme Sätze nach vorne. Wir sprechen sehr viel über Dresden zum Beispiel und den Aufbau mit großem Recht. Warum erfährt man im Lande so wenig von Magdeburg und dem Aufbau?
Ich denke, das ist die Frage des Images einer Stadt. Das Image von Dresden ist in der Geschichte begründet bei August dem Starken. Er hat sie zu der Kunststadt schlechthin gemacht, zu dem Elbflorenz. Davon zehrt heute noch die Stadt Dresden. Das muss ich einfach neidisch feststellen. Wir haben eine ganz andere geschichtliche Entwicklung. Und unsere Stadt, 1945 total zerstört, hatte es schwer, als westlichste Großstadt in Richtung aus der DDR-Sicht damals, wurde sie auch in ihrer weiteren Entwicklung als nachgeordnet wichtig eingeschätzt. Und dadurch haben wir heute einen riesen Nachholbedarf. Die Wunden des Krieges und das, was uns auch an Erblast hinterlassen wurde, 1990 aufzuarbeiten. Und da einerseits den Bürgern wieder auch den Stolz auf die Geschichte der eigenen Stadt zu vermitteln, aber auch rundum die Nachbarn und die Leute, die weiter weg wohnen und die auch in der Nähe wohnen, zu sagen, die Stadt Magdeburg in der deutschen Geschichte eine herausragende Stelle. Bei der Christianisierung nach Osten. Sie beherbergt mit ihrem Dom und in dem Dom mit dem ersten deutschen Kaiser Otto dem I. eigentlich die Grundlagen Deutschlands oder der Geschichte der Deutschen schlechthin. Und das neu sich dessen bewusst werden und das vermitteln und das auch zur Grundlage zu machen, den grundhaften Erneuerungsprozess, wofür wir die Chance hatten 1990 mit der politischen Wende zu verbinden und so die Entwicklung voranzubringen, das war unser Ziel. Und auf diesem Weg sind wir erhebliche Schritte vorangekommen.
Dr. Willy Polter, ich bedanke mich.
Ja, bitte.
Sie hörten den Beitrag Magdeburg, Phönix aus der Asche, aus der Reihe Deutschlandrundfahrt von Klaus Bredel. Erstmalig gesendet am 16. Januar 1999 im Deutschlandradio. Ich bin Anka Gräfe zu Baringdorf. Machen Sie es gut.